Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im wunderschönen Monat Mai diesmal. Und wir widmen uns heute einem ganz besonderen Thema mit einem ganz besonderen Gast. Und ich möchte einsteigen mit einer kleinen Anekdote aus meiner Kindheit. Als ich, es muss so Grundschulalter, frühes Grundschulalter gewesen sein, in die Schule ging, dann gab es dort immer so kleine Schulkonzerte. Das wurde dann von irgendwelchen AGs, so Blockflöten-AG, Chor-AG der Grundschule vorgeführt. Und ich erinnere mich noch, dass ich, ob es jetzt bei meiner Einschulung war oder während des Schuljahres, weiß ich nicht mehr, dass ich vorne in der ersten Reihe saß und das total ulkig fand, dass vor den kleinen Schülerinnen und Schülern, die da die Musik gespielt haben, immer so eine Person stand, die so lustig mit den Armen gewackelt hat. Und ich habe nicht so richtig verstanden, was da passiert, weshalb da jemand vorne steht und irgendwie diese Hände bewegt, passend zu der Musik. Ich habe dann später irgendwann verstanden, dass das tatsächlich irgendeine Form von Leitungsfunktion ist und dass sich nicht die Person, die mit den Armen wackelt, an der Musik orientiert, sondern dass sich die Musikerinnen und Musiker an der Person mit den wackelnden Armen orientierten. Das war so meine erste frühe Begegnung mit etwas, was man vielleicht Dirigieren nennen könnte. Und passend dazu lautet der Titel unserer Folge heute, Dirigieren. Mein Kollege Daniel ist wie immer mit dabei.
Hallo, hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass wir heute einen Stargast, und diesmal ist, glaube ich, Stargast wirklich nicht zu tief gegriffen, dabei haben. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir heute Catherine Larson-McGuire als Gast dabei haben. Hallo, Catherine.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist, hier bei uns in unserem kleinen Wohnzimmerstudio. Und Daniel, worüber werden wir heute alles sprechen?
Ja, vielen Dank, Sean, für diese lustige Anekdote aus deiner Kindheit. Ja, wir sprechen heute die Folge Dirigieren genannt, was sich ein bisschen unterscheidet von dem Begriff Dirigat oder musikalische Leitung. Das können wir vielleicht kurz erwähnen, dann, wenn es darauf zu sprechen kommt. Ja, wir reden über Catherine, weil es ganz spannend ist, woher Catherine kommt und wie sie eigentlich zum Dirigieren gekommen ist. Und dann wollen wir vielleicht ein bisschen Handmade, ein bisschen Sendung mit der Maus artig über das Dirigieren sprechen. Und dann wollen wir gemeinsam, weil Catherine und ich werden gemeinsam arbeiten am 22. Mai mit dem Deutschen Kammerorchester Berlin, was uns ja hier unterstützt quasi als Sponsoring. Und wir wollten vielleicht an diesem Beispiel unserer Zusammenarbeit das kurz erklären, wie das so läuft, von Anfang bis Ende. Nicht wahr?
Wunderbar.
Machen wir so. So, Catherine, also, das ist ein sehr spannendes CV, der Fragen aufwirft. Also, wie wir jetzt schon festgestellt haben, geboren in Manchester.
Genau.
Wunderbar.
Ja, in Nordengland.
Und offenbar auch Fan von United und nicht von City.
Nicht von City. Okay, ja. Leider.
Wobei City natürlich jetzt ordentlich, gestern war natürlich eine krachende Niederlage von Arsenal. Also City hat jetzt richtig angezogen.
4-1, ja, die Meisterschaft ist
jetzt, glaube ich. Ja, und Arsenal wird wie immer losen.
Ja, so, das finde ich auch toll, weil meine andere Mannschaft ist Tottenham Hotspur.
Also das ist okay, ja. So, liebe Grüße an Nick Hornby. Arsenal erfüllt mir wieder alle Kriterien der Loser-Truppe. Obwohl sie wie viele Punkte Vorsprung hatten? 10 oder so, also gut. Ja, okay, aber wir reden jetzt nicht über Fußball. Geboren in Manchester, Fan von Manchester United. Und du hast was studiert?
Ich habe eigentlich Musikwissenschaft studiert.
Ja, wie wir?
Studium. Ja, Kollegin? Genau, Kollegen. Ja, und danach habe ich Fagott studiert. Auch immer noch nicht wirklich dirigieren.
Ja, da haben wir beide ja, eigentlich sind wir ja sehr nah aneinander.
Genau, ja.
Ich als Leidenfagottist und so. Wir haben uns auch schon über meinen guten Freund Thomas Kolikowski unterhalten im Vorfeld. Ja, also du bist Fagottistin eigentlich.
Ich war.
Du warst, ja.
Jetzt habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt. Eigentlich seit 3,5 Jahren habe ich keinen Ton mehr gespielt.
Oh.
Aber ich war Solofagottistin an der Komischen Oper bis 2012. Dann habe ich gekündigt, um zu dirigieren.
Also dann bedeutet das ja streng genommen, du hast das Dirigat nicht an einer Universität gelernt oder doch?
Noch nicht an einer Universität, eigentlich nicht.
Okay.
Ja, ja.
Okay, dann das bist du Autodidakt quasi.
Nicht wirklich, weil ich hatte auch Unterricht. Ich habe auch Kurse gemacht und Meisterkurse und auch Einzelunterricht, auch viel.
Ja.
Aber das stimmt, dass ich kein sozusagen abgeschlossenes Studium
Also von der Pike auf sozusagen, du bist dann quasi eine Quereinsteigerin. Ja. Du hast dann Meisterkurse gemacht oder hast dich mit Leuten auseinandergesetzt.
Ja, ja. Aber spannend. Ich habe eigentlich immer dirigiert, auch sogar in der Universität in Cambridge.
Okay.
Da war überhaupt keine praktische Musik machen auch dabei. Auch Fagott war gar nichts. Ich habe keinen Fagottunterricht auch gehabt in der Zeit. Es ist wirklich nur das rein.
Du hast Musikwissenschaft studiert. Ja. Du bist quasi so wie wir.
Ja, ich bin genau wie ihr.
Du kannst nicht mehr als wir. Nein, Spaß. oder wir beziehungsweise können so viel wie du, wenn wir uns über andere Sachen unterhalten können. Nein, ja.
Ja, und in Cambridge halt, es waren auch sehr, sehr viele fantastische Musiker.
Ja.
Und wir haben alles Mögliche gemacht, auch natürlich viel Kammermusik und Solo und alles Mögliche, aber auch viel Orchester gespielt, organisiert, selbst organisiert.
Ja.
Und dann jeder, der wollte, könnte einfach dirigieren. Und dann habe ich gesagt, das will ich aber auch. Und dann haben wir ein paar Freunde zusammengetan und dann was dirigiert. Auch Fünfte Beethoven habe ich dirigiert. Und das muss ganz, ganz furchtbar gewesen sein. Ich meine, so wie ich mir das vorstelle. Oder Vierte Tchaikovsky. Ich meine, wie geht das? Aber jeder hat es gemacht. Es hat Spaß gemacht und Freunde haben mitgespielt. Und da habe ich das schon mit 18 halt schon gemacht.
Ja, dann die Frage, warum du Dirigentin oder werden wolltest, hat sich ja dann sozusagen, also das war quasi eine Passion von dir.
Ja, und ich weiß auch nicht warum, weil ich bin dann in Northumberland sogar noch weiter nördlich in England aufgewachsen, wo wirklich gar keine Musik war.
Okay.
Und mein erstes Instrument war Geiger. Da habe ich dann ein bisschen so ein Streichorchester gespielt und dann noch in ein Landesjugendorchester, aber es war wirklich sehr, sehr klein. Das ist sonst gut. Aber das dachte ich auch, das will ich unbedingt, was diese Person da vorne mit dem wackelnden Arm. Also das sieht irgendwie lustig aus. Das interessiert mich schon. Und damals waren natürlich überhaupt nicht von Dirigentinnen auch zu denken.
Ja.
Aber das
sollte man hier vielleicht mal erwähnen an der Stelle.
Sehr männlich dominierter Beruf.
Ja. Aber das war irgendwas, was mich immer interessiert hat. Und wer weiß warum.
Ja, stark. Dadurch, dass das ja jetzt in Anführungszeichen kein normaler Werdegang ist, vielleicht für unsere Zuhörerinnen. Also was musstest du sozusagen zusätzlich dafür tun, um im Business insofern eine gewisse Reputation oder Anerkennung zu bekommen?
So. Ja, das ist, wie du sagst, es ist sehr ungewöhnlich. Dass man, es gibt auch natürlich Instrumentalisten, überwiegend Solisten, die dann zum Dirigent werden oder beides machen. Und es gibt auch Leute, die aus dem Orchester kommen, die vielleicht nur ein paar Jahre in einem wirklich super Orchester spielen. Es gibt viele von den Berlin Philharmoniker, die jetzt dirigieren. Aber als Fagottistin von der Komischen Oper ist es wirklich schon ein sehr bisschen ungewöhnlicher Weg. Aber ich hatte auch den Vorteil, dass ich natürlich mit vielen Dirigenten, Dirigentinnen eher weniger, aber Dirigenten gearbeitet habe, von der anderen Seite. Und das haben Dirigierstudenten zum Beispiel nicht. Man sitzt als Dirigierstudent, sitzt du vielleicht in einer Probe und guckst zu, aber eher von hinten. Aber da als Solofagottistin bist du voll wirklich dabei bei dieser Dirigierarbeit. Und ich hatte das Glück, ich war dann 2 Jahre in der Karajan Academy, im Orchester Academy der Berliner Philharmoniker, Ende der 90er Jahre als Abbado-Chefdirigent war. Das ist sowieso einer meiner absoluten Lieblingsdirigenten. Und jede Woche, wenn ich nicht gespielt hatte, man spielt dann regelmäßig im Orchester, und wenn ich nicht gespielt hatte, war ich immer dabei. Weil ich immer in der Philharmonie habe immer zugeguckt. Und das war die Zeit von Haitink, Janssens, Abbado natürlich, Ozawa, Mehta, Marcel sogar. Und ich habe die alle zugeguckt, fand das wirklich faszinierend. Ich habe mich wirklich auch schon damals sehr interessiert für Technik. Und in der Zeit dirigierte ich ein großes Laienorchester in Berlin, die Otto-Symphoniker, weil die in der Otto-Straße in Moabit.
Die Otto-Symphoniker?
Ja.
Ach so, hat es nicht Hanno Bachus gemacht?
Ich glaube, er hat vielleicht ein Konzert gemacht oder so.
Ach so, okay. Na, ich habe ja im Ärzteorchester gespielt bei Kevin McCutcheon, der ja leider gestorben ist.
Ah, okay. Ja,
vor 2 Jahren, ja.
Aber der Vater von Hanno Bachus hat Bratsche gespielt.
Ah ja, okay.
Bei den Ottos. Und dieses Orchester habe ich 6 Jahre lang dirigiert.
Cool.
Und da fing ich an, als ich noch in der Orchesterakademie war. Und dann guckte ich dann, was würde denn Bernhard Haitink machen? Dann habe ich dann freitagsabends in der Ottostraße her, im Moabit, auch mal diese schönen Gesten ausprobiert, geguckt, ob die funktioniert haben. Hat nicht alle immer funktioniert.
Ich bin ehrlicherweise jetzt, wo wir so quatschen, habe ich mich gefragt, so, es ist eigentlich total ungewöhnlich, wir müssen uns zwangsläufig eigentlich in den letzten 20 Jahren mindestens einmal irgendwo über den Weg gelaufen sein, Catherine.
Würde man denken,
ja,
oder?
Ich weiß, es ist erstaunlich, dass, also ich habe jetzt keine direkten Erinnerungen, so, aber Gut, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl bitte
weiter. Nee, weil ich fing dann an mit Amateurorchester, auch unterschiedlicher, weil es gibt so viele, auch wirklich tolle. Ja. In Berlin, Sinfonieente 92 habe ich dann 4 Jahre dirigiert und da habe ich unglaublich viele praktische Erfahrungen gesammelt. Ich mag zu denken, auch genauso viel wie in einem Dirigierstudium oder sogar mehr. Ja. Und man muss da wirklich sehr, sehr praktisch, sehr klar dirigieren, man muss auch alles machen. Wenn man auch Dynamik nicht zeigt oder das Forzando nicht zeigt, dann kommt das eher nicht. Wenn man ein Profiorchester dirigiert, kommt vieles von alleine. Da glaube ich, da werden wir auch später drüber sprechen.
Absolut.
Und in der Zeit habe ich dann Meisterkurse auch in England gemacht und Unterricht genommen. Und ich hatte wirklich das Glück, dass als ich das wirklich gelernt habe, dass ich mit dem besten Dirigenten der Welt gearbeitet habe oder zumindest zugeguckt habe und hatte dann meine eigenen Orchester sozusagen, Laienorchester oder auch Stimmproben habe ich viel gemacht oder Jugendorchester und konnte dann alles, was ich gelernt habe und gesehen habe, konnte ich ausprobieren.
Ich finde das sehr wichtig. Ich weiß das von Kevin, als wir noch im Berliner Ärzteorchester, als ich da gespielt habe, vor Gott. Kevin war Korrepetitor an der Deutschen Oper. Als Korrepetitor hat man ja ein Dirigierstudium oder eine Dirigierphase hinter sich, aber er hat im Endeffekt war dann irgendwie so sechster oder auf sechster, fünfter Position an der Deutschen Oper und hat sich ja genau aus diesem Grunde halt auch dieses Laienorchester gesucht, weil wir waren so schlecht teilweise, sage ich jetzt mal, dass er halt wirklich, also das sind ja die gleichen Noten, so, also man muss da sehr, 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 sehr genau sein beim Laienorchester.
Absolut.
Und sehr, sehr, sehr starke, klare, deutliche Einsätze setzen. Mhm. So, das ist wahrscheinlich 70% mehr als beim Profiorchester. Ja. Und das ist natürlich für sehr spannend, mal von der Seite zu hören. Das ist natürlich ein unfassbares Wissen, was man sich dann aneignet und quasi eine Learning by Doing
Im Endeffekt. Absolut. Ja. Ich meine, dann wirklich, ich hatte sozusagen kein offizielles Studium, aber irgendwie 20 Jahre lang habe ich studiert. Man lernt ja immer, ich lerne immer noch wahnsinnig viel, die ganze Zeit.
Wir auch,
man weiß,
übrigens.
Weiß man, wie wenig man weiß. Aber ich hatte dann zum Glück hatte ich dieses musikwissenschaftliche Teil von Cambridge und dann das praktische Fagottspielen und dann auch dieser Meisterkurse George Hurst und John Carew, das ist der Lehrer von Simon Rattle, das ist jetzt 91 immer noch, ist ein unglaublicher Typ, von dem habe ich viel gelernt in England. Ich bin dann immer nach London und habe den Unterricht und dann wieder ausprobiert. Und das war wirklich ein bisschen ausgestreckt, weil ich dann in der Zeit auch noch Fagottdienst sozusagen, Fagott gespielt habe in einer komischen Oper oder woanders. Aber freitagsabends oder auch dann immer öfter hatte ich dann dirigieren. Und das ist wirklich dann zu dieser Leidenschaft geworden von mir. Und dann dachte ich, jetzt oder nie, muss ich aufhören oder nicht.
Das heißt, du bist jetzt, also was du jetzt machst, du seit 10 Jahren mehr oder weniger, bist du quasi freiberufliche Dirigentin.
Genau, ja.
Und wir haben gesprochen, du hast mich angerufen, da warst du gerade in Guadalajara oder so.
Kann sein, in Mexiko, genau.
Ja, genau. Ja, ja. Und das heißt, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, du tingelst quasi rum, also du gehst dich mit Auftritten.
Genau,
spannend. Und wo hast du jetzt in letzter Zeit gespielt? Also was ist jetzt so die letzten, also abgesehen davon, das ist das größte Highlight natürlich, der 22.05. im Deutschen Kammerorchester Berlin ist.
Klar. Aber das ist wirklich ein Highlight, weil ich relativ wenig in Berlin mache. Ja. Und das ist wirklich schade.
Wir können dich ja sogar spoilern, du dirigierst ja sogar nächste Saison nochmal bei uns. Am 1.11.
Ja.
Aber darüber reden wir vielleicht später. Ja. Das ist noch nicht online. Ja, aber, also was hast du jetzt in letzter Zeit getan?
Ich hab gerade eine unglaubliche Zeit hinter mir eigentlich. Ja? Es war wirklich toll. Fing Mitte Januar an in Slowenien mit dem Radio Sinfonieorchester, wo ich öfter bin auch. Da haben wir auch ein tolles Arbeitsverhältnis. Ich bin mindestens einmal im Jahr da. Und dann war ich in Frankreich, Toulouse, Orchester. Und dann direkt nach Mexiko. Da war ich 3 Wochen mit unterschiedlichen Orchestern. Und dann Göttingen, mit der Göttingen Sinfonieorchester hatte ich ein Konzert in Göttingen. Und dann in Genf war ich, glaube ich, direkt danach. In Genf, mit dem Kammerorchester in Genf. Das ist schon Anfang März noch. Und dann war ich 3 Wochen in Spanien. Das war unglaublich schön. In Spanien mache ich auch sehr viel. Ich war in Badajoz mit dem Orchester der Extremadura. In Córdoba mit dem Orchester dort. Und dann in Granada, wo ich unterrichtet habe. Ich unterrichte auch sehr viel. Das ist auch sehr interessant für mich auch. In der Hochschule in Granada habe ich eine Woche Meisterkurs gegeben, aber durch einen Zufall das Orchester in Córdoba, wo ich die Woche davor war, hat ein Konzert in Granada in der Woche, als ich in Granada war, und der Chefdirigent von Córdoba dirigiert ja nicht mehr, von wirklich einen Tag auf den nächsten, dieses Orchester. Und dann haben die mich gefragt, ob ich denn das Konzert übernehmen konnte, aber mit dem Programm, was ich schon gemacht hatte. Und dann hatte ich noch mal Konzert, dann war ich direkt danach in Schottland.
Hat bestimmt dem Manager ganz viel Spaß bereitet, die Aktion, wenn ich das mal aus Manager-Sicht betrachte.
Ja.
Wenn der Dirigent von einem Tag auf den nächsten nicht mehr
am Start
ist. Ja,
das war nicht nur seine eigene Entscheidung.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber es hat bestimmt trotzdem im Hintergrund zwar ein bisschen anstrengend.
Furchtbare, anstrengende Geschichte für alle Beteiligten. Ja,
kann ich mir sehr gut, sehr leibhaftig vorstellen. Lass uns über was anderes reden.
Genau.
Nein,
danach war ich in Schottland und das war wirklich ein Highlight.
In Schottland?
Siebte Male mit den National Youth Orchestra of Scotland.
Cool.
Das war wirklich, das war eine unglaublich tolle Zeit. Das ist jetzt gerade vor 3 Wochen.
Cool.
Und danach in Liverpool mit einem neuen Musikprogramm.
Ja, wow. Also das ist ja gar nicht so, das ist ja...
Ein Stapel von Repertoire zu lernen.
Das ist ja
wirklich,
das busy.
Ist, ja, das ist richtig busy.
Busy,
also sowas,
busy time.
Sowas Busyes hatte ich nie in meinem Leben.
Naja, ist aber schön. Dann haben wir dich ja sozusagen auf dem High Peak jetzt hier eingeladen und jetzt bei uns auf in unserem Studio.
Beim Musikgespräch.
Ja, richtig, Ja, Catherine, und dann lass uns doch mal kurz vielleicht in dem Zusammenhang, jetzt unabhängig davon, dass das natürlich ein sehr spannender, aber ein sehr, sehr, sehr exklusiver Weg von dir ist. Also jetzt... Man kann aber natürlich das Dirigat oder Dirigieren, kann man natürlich studieren. Also es ist ein ganz normaler Studiengang. Also jetzt, ich sage mal so, der normal ist immer so als Musikwissenschaftler ein sehr kritischer Begriff. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte Dirigent werden, dann geht man normalerweise eigentlich einfach ganz normal an die Hochschule, wie als irgendwie Hauptfachfagott oder so, würde man dann jetzt an die UdK gehen und dort einen Studiengang belegen.
Auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist viel normaler, sozusagen. Man spielt, man soll schon ein Instrument spielen, am besten zwei, ein Orchesterinstrument und Klavier.
Ja.
Und ja, von wegen UdK, da gibt es jetzt auch einen Bachelor, da man kann direkt von der Schule auch einsteigen und dirigieren, das gab es früher nicht. Ich hatte auch eine Gastprofessur an der UdK. Auch,
okay, cool.
Aber im Moment mache ich nicht mehr, weil ich einfach, also schon seit mehreren Jahren, weil ich einfach selbst so viel zu tun habe. Und das ist natürlich, wenn man Professur hat und volle Professur, dann, wenn man eine Woche nicht da ist, dann in der zweiten Woche plötzlich hat man 18 Stunden oder so und dann noch 36. Aber ja, und man lernt alles Mögliche über die Musik. Das ist natürlich ein sehr breites Studium. Und von Repertoirekenntnisse bis Italienisch, bis ein bisschen Analyse, glaube ich. Mhm. Und natürlich auch das praktische Orchester dirigieren. Und UdK ist natürlich super. Da gibt auch sehr viel Möglichkeit, mit Orchester zu arbeiten.
Mhm.
Das ist immer, wonach man sucht, wenn man einen Studienplatz aussucht, als Dirigent, als angehender Dirigent. Wo komme ich vor einem Orchester? Wo habe ich diese praktische Erfahrung? Weil nur dadurch lernt man wirklich, wie es ist. Natürlich, man ist es nicht wie ein Instrument, was im Überzimmer lernen kann. Man braucht einfach diesen Kontakt mit lebendigen, lebenden Musikern. Und das ist sehr, sehr schwer zu kriegen. Und die UdK hat tolle Möglichkeiten für die Dirigierstudenten angeschafft, auch regelmäßig mit großen Orchestern und auch gute Profi-Orchester hier in der Umgebung, auch in Berlin und in Brandenburg auch zu arbeiten. Und das ist Gold wert. Einfach eine halbe Stunde mit so einem Orchester, dann lernt man so viel. Es ist schockierend natürlich für Studenten, dann plötzlich vor einem Orchester zu kommen mit 60 Leuten, teilweise ein bisschen grimmige Gesichter. Die sitzen da natürlich und auch verständlicherweise sitzen seit 6 Stunden, spielen natürlich immer die gleichen Stücke und dann kommt der Professor und probier mal das. Und das ist sehr anstrengend, für sowas zu spielen. Aber für die jungen Dirigenten ist es unglaublich.
Hast du mal dirigiert, Sin?
Nee, habe ich leider nicht. Ich spiele ja selber auch kein Orchesterinstrument und habe deswegen von meiner Spielpraxis her irgendwie gar nicht so sehr so einen direkten Bezug zum Dirigieren oder zum Orchester. Also Dirigieren und Orchester ist für mich dann meistens irgendwie aus der Perspektive des Zuschauers. Und ich habe mal im Chor der Humboldt-Universität gesungen, philharmonischer Chor. Und da haben wir mit einem Orchester auch zusammengearbeitet und hatten da natürlich auch einen Dirigenten mit dabei.
Aber du hast da nicht dirigiert.
Nein.
Ich erinnere mich nur daran, das war in der Schule im Musikensemblekurs, im Orchesterkurs, mussten wir dirigieren. Also wir haben auch eine Dirigierprüfung dann sogar gehabt. Also es wurde sogar benotet.
Mhm.
Und es ist in der Tat ganz lustig, weil wir mussten alle Greensleeves, sie haben alle Greensleeves gespielt. Oder das war sozusagen das Dirigierstück so. Und das ist in der Tat, weil es ploppte jetzt gerade so auf, ein bisschen my personal, so wie du. Die machen ja nichts, wenn du nichts tust. Also sozusagen stehen dann halt da so und so viele Musiker, ob das jetzt schon Schüler sind oder Erwachsene, spielt keine Rolle. Und du stehst halt da vorne und solange du halt irgendwie keinen Finger hebst und was denn das Wort ist, so machen die halt nichts.
Ja.
So, und die, also das ist halt schon auch ein ziemlich, das ist für den im ersten Moment ist das schon spooky.
Ja, so. Das ist sehr spooky.
Ja, ja.
Ja, ja. Du weißt, jedes Mal, wenn ich zu einem neuen Orchester gehe, ich denke, was passiert, wenn die nicht spielen? Ich mache den Auftakt, wieso kommt denn plötzlich ein Klang? Was passiert, wenn die nicht spielen?
Na, das sehen wir dann am 20.05. Bei unserer ersten Probe gemeinsam. Das wird schon gut gehen. Sehr spannend für diesen ersten Block unserer Folge. Kommen wir mal, jetzt wo wir das sozusagen abgeklärt haben, zum eigentlichen Dirigieren. Mhm. Catherine.
Ja.
Das Dirigieren ist eine Orientierungs-, Koordinierungs- und Gestaltungshilfe für die ausführenden Musiker eines Orchesters oder Chors oder eines anderen musizierenden Ensembles. Es wird hauptsächlich durch Handbewegung des Dirigenten ausgeführt und erfüllt mehrere Funktionen. Es koordiniert die Musiker am Beginn und am Ende des Stückes, sowie beim Einhalten des Taktes. Ferner werden ihre Einsätze angezeigt und der Dirigent beeinflusst fortlaufend die musikalische Gestaltung.
Schreibt Wikipedia.
Klingt danach. Ja, ja.
Gut, können wir die... Einverstanden. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig, oder?
Ja.
Kurz sagen. Na, wenn Wikipedia das richtig sagt, ist ja cool. Nein, hier steht auch noch was ganz Interessantes, das hatte ich schon erwähnt, dass der Begriff Dirigieren sich sozusagen wirklich auf das Handwerk bezieht und was wir ja zum Beispiel jetzt haben bezüglich des Kammerorchesters, auf was wir noch zu sprechen kommen, ist ja quasi ein Dirigat und vor allen Dingen eine musikalische Leitung. Also da hängt ja mehr dran.
Ja,
bleiben wir also erstmal beim Dirigieren und stellen dir jetzt diese ganz doofe Frage, was macht ein Dirigent oder eine Dirigentin?
Das ist ja gar nicht so doof. Auch viele, viele Leute stellen diese Frage und das verstehe ich auch, warum. Weil man muss wissen, als Dirigent oder Dirigentin, man muss wissen, dass ein Orchester wird ziemlich gut von alleine spielen. Das ist klar. Und viele Dirigierstudenten wissen das noch nicht. Aber es muss ein Grund sein, ich sage auch immer, wenn ich unterrichte, es muss ein Grund sein, warum wir da sind. Wir müssen was tun, um unser Geld zu verdienen und unser Job, Beruf auszuüben. Und ganz praktisch, sage ich immer, wahnsinnig wichtig ist in den Proben. Einfach Proben zu leiten, was man vergisst natürlich, mit einem Orchester von 100 Leuten. Wie soll ein Orchester von 100 Leuten? Ja klar, man hat einen Konzertmeister, man hat Solobläser oder Stimmführer, aber es muss erstmal jemand, der sagt, okay, wir machen jetzt Takt 220 und einmal nur die Streicher plus die Flöter oder so. Einfach nur ganz, ganz banal organisatorisch. Das ist wahnsinnig wichtig. Jemand, der wirklich den Überblick hat über alle Stimmen von der Partitur und weiß, wie das zusammengehört und wie es klingen soll. Und dann kommt man zur nächsten Sache, das ist natürlich, dass man ein Konzept haben soll für das Stück. Zum Beispiel bei Mozart, wie will man die Artikulation machen. Ein Standardviertel, soll das kurz oder lang sein? Oder wenn keine Artikulation so genau in den Noten steht, soll man mit Vibrato spielen oder nicht? Wie viele Streiche soll man haben? All diese Sachen, so auch Grundsachen, die man eigentlich vor der ersten Probe festlegt. Weil jeder wird das dann ein bisschen unterschiedlich spielen, wenn kein Grundkonzept da ist für klassische Musik. Mozart, Haydn, Mozart, Beethoven und dann wird geprobt. Aber hoffentlich. Aber dann, was natürlich unglaublich wichtig ist, ist, was auch Wikipedia da angesprochen hat, die musikalische Gestaltung des Stückes. Mhm. Sachen wie das Tempo, wo man Zeit nimmt, wie zeigt man die Strukturen eines großen Satzes, ne? Wo geht's voran, wo nimmt man die Zeit zurück, was bringt man raus aus Features, wo sind die Themen, wenn ein Nebenthema plötzlich so wahnsinnig wichtig ist, man muss gucken, dass die Balance im Orchester stimmt. Das kann man auch als Musiker im Orchester, kann man das gar nicht hören, kann man gar nicht beurteilen, wenn man mittendrin sitzt. Balance ist wahnsinnig wichtig, auch für Struktur. Und auch von meinem Platz, am Dirigentenpult, es ist nicht perfekt zu hören, es ist einfacher im Saal zu hören, wie die Balance ist, da hat man oft Assistenten oder Ohren im Saal, aber mittendrin im Orchester ist es sehr schwer zu beurteilen.
Du hast jetzt gerade schon aufgezeigt, dass es diese unterschiedlichen Phasen der Erarbeitung eines Stückes geht. Gerade die Leute, die selber kein Instrument spielen, die sehen ja meistens dann nur das Konzert am Ende. Kannst du das vielleicht mal in Relation setzen, wenn du so ein zweistündiges Konzert leitest? Wie viele Stunden Proben stehen da für dich hinter und wie viele Stunden Vorbereitungszeit stehen dahinter für dich?
Ja, man sieht natürlich nur das Konzert und das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Davor ist unglaublich viel Vorbereitung und vor allem, ich sage immer, was will ich zeigen oder was will ich hören und wie. Und das, was will ich zeigen und hören, ist 95%. Und das ist meine eigene Vorbereitung von der Partitur und natürlich auch das Lesen hinter die Stücke, Hintergründe und überlegen auch diese Konzepte, wie was will ich von diesem Stück, was will ich wirklich transportieren zu den Musikern und dann hoffentlich zum Publikum. Und das gibt ja immer mehr zu lernen, die Analyse natürlich, Instrumentation. Das kommt darauf an, wie kompliziert das Programm ist, aber normalerweise ist es wirklich, man braucht Stunden. Manchmal hat man nicht die Stunden, die man braucht, aber man macht so viel, wie man kann. Ich persönlich habe das Gefühl, ich bin nie fertig mit dem Lernen eines Stückes. Es gibt immer noch mehr zu wissen. Und dann kommt man zu der schöne Teil, was es mit anderen Menschen auch zu tun hat, mit den Orchestermusikern. Und es kommt sehr darauf an, in welchem Land man ist, wie viel man probt. In England hat man extrem wenig Proben, manchmal nur eine. Ich hatte ein Konzert letztes Jahr. Wir hatten eine Probe 11 bis 2 und Konzert um 3 mit London Philharmonic, mit zweite Brahms und Tchaikovsky Klavierkonzert.
Oh, wow.
Und die spielen das wirklich mehr oder weniger von alleine.
Ja.
Dann ist die Frage,
wozu brauchst du dich?
Ja, soll man proben oder was soll ich, ja, soll ja, ich was sagen? Wir spielen das einfach durch oder so. Für das Klavierkonzert braucht man tatsächlich einen Dirigenten, weil es ist sehr, sehr schwer, die Koordination zwischen Klavier und
Aber
Orchester.
In 3 Stunden das zu erarbeiten, also wenn ich mir bedenke, wenn ich kurz einhaken darf, also jetzt im Laienbereich ist es natürlich so, um das nochmal vielleicht jetzt nochmal zu highlighten, also natürlich, du gibst den Takt vor, im wahrsten Sinne des Wortes, daher kommt ja auch dieses geflügelte Wort und gibst das Tempo halt in erster Linie natürlich vor, mit deinem Taktstock, beziehungsweise mit deinen Händen, je nachdem, der Taktstock ist ja im Grunde genommen nur eine Verlängerung des Armes.
Ganz genau.
Wahrscheinlich brauchst du das jetzt am 22. nicht, weiß ich nicht, ob du einen Taktstock mitnimmst oder nicht.
Das hätte ich noch nicht entschieden.
Ja, okay.
Ja. Aber mit 17 Streichen wahrscheinlich dann eher nicht.
Ja, genau, die werde ich ja dann sehen, so, das ist bei wenn du dann Maler machst oder so ein bisschen was anderes mit, weiß ich nicht, 100 Musikern. Und was spannend ist ja, dass man in diesen 3 Stunden, also was du ja unabhängig davon, dass du den Takt vorgibst, ja auch Einsätze gibst. Also ich meine, das ist bei Laien natürlich vielleicht wesentlich mehr der Fall als bei Profis. Aber natürlich, jetzt ich als Fagottist, also wenn ich halt irgendwie, und das ist ja eigentlich Probenarbeit, um das nochmal sozusagen nochmal rauszustellen, um ein Beispiel zu nennen, wenn ich halt als Fagottist halt irgendwie 75 Takte Pause habe, dann kann ich mir halt überlegen, ob ich die 75 Takte zähle und welches Stück kenne. Aber in der Regel gibt es dann ein kurzes Zielgespräch zwischen mir und dem Dirigenten und dann heißt es halt irgendwie, ich gebe dir einen Einsatz. So. Und das machst du ja natürlich dann auch.
Ja.
So.
Ja, ja.
Und das ist ja auch ganz wichtig. Und sowas muss man ja eigentlich in Proben erarbeiten. Also ich finde, die 3 Stunden mit den London ist schon sportlich. Also da würdest du sagen, gut, der kennt das Stück und der weiß, wann er spielen muss und er muss die 75 Takte nicht zählen oder so, aber sich halt kurz zu briefen und sagen, du, ich schau dich kurz an. Also meistens geht sowas ja über Blickkontakt.
Ja, sehr, sehr, sehr viel über Blickkontakt.
Ja, genau.
Sehr extrem viel über auch die Mimik im Gesicht. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil, Hände und Gesicht.
Genau.
Aber das London Philharmonic Orchestra braucht tatsächlich keine Einsätze. Aber trotzdem, ich würde natürlich beim Fagott-Solo, ne, was ich irgendwie, oder mal vielleicht eine Nebenstimme-Fagott, nicht so oft Solo. Wenn man irgendwas rausbringen will, da braucht man diesen Blickkontakt einfach nur mit der Hand, mit einer Geste ein bisschen mehr oder natürlich ein bisschen weniger.
Ganz genau.
Und das muss man kann unglaublich viel mit den Händen zeigen.
Also wir Musikerinnen, wir treiben ja an unseren Noten dann immer die Brille. Was im Grunde genommen eigentlich nur bedeutet, dann als Musiker, guck nach vorne.
Mhm.
So, also natürlich irgendwie, weil es gibt ganz viele Passagen, wo man halt irgendwie sagt, so, naja, die spielst du halt so. Und dann gibt es aber genau, weil da geht es dann halt um Dynamik, wo man weiß, hier versucht, macht er was oder sie. Und da schreibt man sich dann eine Brille rein.
Ja, oder wenn man ein bisschen Zeit nimmt. Bei einem Übergang oder so. Oder besondere schöne Harmonie.
Genau.
Da macht sie eine riesige Kiste. Da musst du unbedingt gucken.
Genau. Yeah. Und das ist ja dann auch meistens sozusagen von der anderen Seite ja dann so. Also ich erinnere mich, Probenarbeit ist das eine und Konzert ist halt nochmal das andere. Also du wirst dir wahrscheinlich, also das ist dann normal, dass es dann auch so kleine Abweichungen gibt. Sollte eigentlich nicht sein, aber während des Konzerts passieren ja mehr Dinge. So.
Ja, aber ich finde auch, dass ein Stück soll nicht jedes Mal genau gleich gehen.
Ja.
Ist klar, es kommt natürlich auf die Musiker an, auf den Saal, Akustik und alles. Aber auch manchmal, ein Solist würde nicht jedes Mal Tchaikovsky Klavierkonzert immer an der gleichen Stelle ein bisschen Zeit nehmen. Das macht auch Spaß, wenn man ein gutes Orchester hat, ein bisschen natürlich bewusst ein bisschen das zu verändern. Wie viel Zeit man nimmt, also wirklich sehr, sehr kleine Sachen. Man würde nicht kein völlig anderes Tempo nehmen.
Klar.
Beim dritten Konzert oder so, nur weil die das jetzt können. aber das ist, ich kenne das natürlich immer. Aber wenn man nur so wenig Proben hat, dann muss man überhaupt überlegen, ob man überhaupt eingreift in die Arbeit eines Orchesters, weil das Orchester spielt natürlich, jede Dirigent ist anders und hat andere Gestik. Und das dauert auch ein bisschen, bis das Orchester sich daran gewöhnt.
Klar.
Und auch ich mich an dem Orchester.
Absolut. Also wobei jetzt, wir haben ja im Grunde genommen jetzt über die Bewegungen oder über das, was du halt tust mit deinen Händen oder mit deinem Taktstock, das haben wir jetzt so ein bisschen eingestreut oder auch mit dem Blickkontakt. Und dass viel Probenarbeit ist, haben wir jetzt eigentlich besprochen. Ich switche jetzt ein bisschen durch die Themen. Ich hänge mich jetzt ein bisschen an den kurzen Proben auf, weil da natürlich sich dann die saloppe Frage dann irgendwie anbietet, wie wichtig bist du da eigentlich? Also bist du da in dem Falle jetzt nur Show? Also unabhängig davon, dass du natürlich zum Teil, also dass du dazugehörst, so. Aber ich sag mal, jetzt bist du an der Oper und steht auf dem Spielplan mehrere Dinge. So, und dann, ne, und dann kennt man das ja als vom Musikerkreisen, na, dann ist heute Molohengrin-Probe und morgen ist Tannhäuser-Probe und dann gibt es halt irgendwie einen Schwerpunkt. Jetzt gab es halt irgendwie, weiß ich nicht, Ballett-Fledermaus, das ist halt irgendwie so ein bisschen, aber halt irgendwie auch nicht original, weil das Ballett immer so ein bisschen zusammengewurstelt ist und dann zieht man das mal eine Woche durch oder zwei. Mhm. So, unabhängig davon, dass natürlich dann die Menschen alle Lohengrin gespielt haben, die in der Oper jetzt irgendwie kennen sie. So. Das ist das eine. Da ist mir sozusagen völlig klar und bewusst, dass ein Dirigent sehr, sehr wichtig ist und unabhängig von seinen Bewegungen und seiner Interpretation ja auch sehr viel Einfluss nehmen kann. Was hast du gesagt? Tschaikowski 4? Nein, was?
Tschaikowski Klavierkonzert.
Klavierkonzert, nur ja. Klavierkonzert, so.
Und zweite Brahms.
Und zweite Brahms. Also, und jetzt stelle ich mir vor, so unabhängig davon, die Musiker kennen zweite Brahms, du kennst zweite Brahms, so, wir kennen zweite Brahms. Bei Sien bin ich mir nicht so sicher. Nein, Spaß. jetzt stelle ich mir das also vor, 3 Stunden.
Ja.
WTF, also was warst du da? Also wie wichtig WTF. Bist du da überhaupt? Also
ja, man ist schon wichtig, aber man muss sagen, das Orchester wird das ziemlich gut spielen ohne mich.
Ja.
Ohne jeden Dirigenten. Ja. Wirklich. Und ehrlich gesagt, leider muss man zugeben, das Publikum würde wahrscheinlich nicht so viel Unterschied merken.
Also ist das in dem Fall aber wichtig? Es ist ja wichtig, trotzdem, also das kann ja nicht, also ohne geht aber trotzdem nicht. Das ist ja dann schon eher musikalischer Kanon, um das jetzt mal musikwissenschaftlich zu machen.
Es ist einfach, ja, das ist dann. Aber das ist natürlich die Frage, wer merkt genau diesen Unterschied? Und ich mag zu denken, man merkt das wirklich. Es ist viel, viel spannender, mit einem Dirigent auch zu spielen, weil da man hat dann ein Konzept, wie gesagt. Man weiß, wo es vorangeht und das macht das Stück viel, viel unifizierter, also wirklich so eine Einheit. Dynamik wird dann eingestuft, das Orchester wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig leise spielen oder zum Beispiel, was ich weiß noch, in dieser Probe habe ich immer insistiert, dass man zum Beispiel mit dem Crescendo, dass man nicht zu laut, zu früh wird. Das macht ein Stück viel spannender. Und das Publikum wird nicht unbedingt wissen, warum, aber die werden hören, ah, okay, die Energie ist ein bisschen anders oder es ist irgendwie spannend, es ist sehr, sehr leise und plötzlich explodiert dann irgendwie dieser Moment, wo man irgendwie strukturell irgendwie eine wichtige Sache hat.
Zur Ehrenrettung von deiner Arbeit möchte ich dann ja auch noch hinzufügen, dass die London Philharmonics natürlich auch so gut spielen, weil die ja ganz viel Erfahrung haben und von Dirigentinnen und Dirigenten eingebläut bekommen haben, wie sie denn zusammen spielen. Die sind ja trainiert worden, wenn man es so ausdrücken möchte, von Dirigentinnen und Dirigenten, damit sie überhaupt so gut zusammenspielen können.
Ja, die sind einfach unglaublich tolle Musiker. Die sind fantastische Instrumentalisten. Also man spielt nicht in dem Orchester, ohne dass man wirklich fantastisch spielen kann und auch sehr viel Orchestererfahrung hat.
Jetzt hast du schon angesprochen, worauf du so ein bisschen Wert gelegt hast bei diesem genauen Konzert. Kannst du erläutern, was dir persönlich in deiner Arbeit als Dirigentin wichtig ist? Worauf achtest du besonders? Was sind so deine klanglichen Ideale, nach denen du arbeitest?
Ja, ich versuche einen anderen Klang zu finden, zumindest erstmal in meinem Kopf, wenn ich vorbereite, für jedes Stück. Und ich mag das sehr, sehr gerne, den Klang eines Orchesters, auch innerhalb von einem Programm, nicht den grundsätzlichen Klang des Orchesters, aber eine andere Artikulation und eine andere Spielart zu finden für jedes Stück. Man hat ein Programm von sehr vielen Epochen zu Stücken aus der klassischen Zeit oder auch neue Musik oder auch sehr romantisch. Und ich mag das gerne, dass das Orchester jedes Mal anders klingt. Das finde ich super spannend. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, wofür man einen Dirigentin oder Dirigenten braucht. Das Orchester würde so eine relativ normalen, Anführungsstriche, Interpretation spielen. Und an dem Klang zu arbeiten und für mich auch gehört Artikulation ein bisschen zum Klang, wie lang man spielt, ob man spielt dann, da, oder ba, 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 oder ta, da, da. Ein Orchester wird das nicht nicht immer gleich spielen. Es sei denn, die haben einen Chefdirigenten, der wirklich Experte ist und nur mit denen das arbeitet, und dann wird es so ein bisschen eine Default-Artikulation drin sein im Orchester. Das ist auch sehr spannend, wenn man irgendwo ankommt und man hört, ah, die spielen dann doch, oder die haben das schon gespielt, und da hier ist Ritardando, wo kein steht, oder hier machen die irgendwie irgendwas, was vom letzten Dirigenten dann übrig geblieben ist. Da merkt man schon, das ist Interpretation. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Was ich auch liebe, ist, wenn ich merke, dass die Leute im großen Orchester auch wirklich kammermusikalisch spielen. Also das heißt, dass die wirklich aufeinander hören und auch teilweise zueinander gucken. Und man hat einfach als Dirigent ein bisschen die Funktion, einfach zu zeigen. Das mochte ich unglaublich gerne bei Claudio Obado, dass er immer gezeigt hat zu den anderen, zu den Geigen, aber hört mal zu, hier ist ein Fagott-Solo oder wie auch immer. Die, so quasi die Textur, wie die Instrumente zusammen gebaut sind, daran zu arbeiten, finde ich wahnsinnig spannend auch. Wie gesagt, schon auch Instrumente auch im Vordergrund zu heben, die man sonst nicht hört, oder kleine Features oder Artikulationen oder auch hoffentlich Sachen, die wirklich wichtig sind für den Aufbau des Stückes, auch im Vordergrund zu bringen, dass man, das habe ich mal gehört schon vor 5 Minuten, das ist das, und das mache ich vielleicht ein bisschen lauter als der Rest, dass das Publikum irgendwie das Gefühl hat, so verstehe ich halt das Stück.
Es gibt also dann im Endeffekt so irgendwann, oder gibt es auf jeden Fall in deinem Kopf, auf jeden Fall ja schon seit längeren Zeit, einen Catherine-Sound, ne? So wie jeder andere große Dirigent, Dirigentin, den ja im weitesten Sinne hat. Also ich will jetzt nicht immer dieses berühmte Beispiel nennen, ich glaube, wir haben schon ungefähr 750, auf 750 Folgen haben wir Tschaikowski 5 von Petrenko auf der Playlist. Deshalb muss ich mal ein anderes Beispiel nehmen, weil du das meinst. Also das ist ja, die Geschichte ist, du kennst es nicht, dann kann ich es für dich doch tun, aber ich pack's nicht auf die Playlist. Ja, ich pack's diesmal nicht auf die Playlist, dass ich ja einst, ich glaube, Petrenko startete hier mit seinem Tschaikowski-Zyklus.
Bei den Philharmonikern.
Genau, bei den Philharmonikern, ja, das war ja bevor Lockdown. Also es muss ja irgendwie 2019 oder 2018 gewesen sein. 1919. Und ich gehörte halt jedenfalls, habe mir 5. Tschaikowski von ihm halt, also war einer der ersten sozusagen bei seiner ersten Konzerte, das dritte oder so, sein drittes Konzert. Und das ist natürlich schon krass, weil da geht man ja dahin und sagt, ich kenne Tschaikowski 5, wie macht es Petrenko? Also man geht explizit dahin und man guckt sich im Endeffekt auch nur den Dirigenten an, weil das ist eigentlich die Hauptarbeit. So. Mhm. Und er macht es ganz anders. Ne? Also, oder ich habe die alten Aufnahmen von Bruckner, von Günter Wand, der ja damals als großer Bruckner-Interpret in die Geschichte einging. Und für mich einer der spannendsten ist ja Andries Nelsons, für den ich ja ganz früher mal auch ein Stück weit gearbeitet habe, von Gewandhausorchester. Und ich habe mich jetzt mit dem Bruckner-Zyklus mit Nelsons auseinandergesetzt. Und auch da ist im Endeffekt ja so, wenn man sich die Wandaufnahmen anhört und dann die Nelsons-Geschichten macht, das ist ja ein komplett anderes Stück.
Ja,
es ist auch. Und das ist ja eigentlich irgendwie das Spannende.
Ja, ja, es ist total spannend.
Ja.
Ja, man kann sehr, sehr viel ändern in einem Stück.
Ja, sehr schön, Catherine. Sehr spannend, sehr informativ, sehr tiefgründig. Ich bin beste Folge ever, die wir gemacht haben im Bereich Dirigieren. Gehen wir mal jetzt, werden wir jetzt mal konkret. Ich hatte das schon erwähnt. Wir arbeiten jetzt quasi zusammen in den nächsten Wochen,
ja,
weil wir vom Deutschen Kammerorchester Berlin dich engagiert haben, die musikalische Leitung zu übernehmen bezüglich unseres letzten Abo-Konzertes am 22.05.
Ja.
So, und jetzt habe ich schon das geteasert und sagte musikalische Leitung, du wirst natürlich dirigieren bei uns, so, aber du hast die musikalische Leitung. Und das hebt sich natürlich vom Dirigieren im weitesten Sinne ein Stück weit ab, weil musikalische Leitung bedeutet mehr, ist nicht zwangsläufig immer implementiert, aber bei so einem kleinen Orchester eigentlich schon.
Mhm.
Was ist musikalische Leitung? Was musst du noch alles machen, außer mit den Händen?
Ja, also im Vorhinein natürlich muss man, also ganz von, wenn man ganz von vorne anfängt, über das Programm.
Genau, also fangen wir mal von ganz vorne an. Ja. Also die Akquise und die Kontaktaufnahme.
Mhm.
Wie lief die nochmal?
Ja, ich hatte eine E-Mail irgendwann von jemand von dem Orchester, der mich gefragt hat, ob ich das Konzert dirigieren möchte am 22. Mai. Und ich hatte frei und ich habe mich sehr, sehr gefreut.
Ja.
Und ich arbeite halt mit einer Agentur, wie die meisten Dirigenten.
Eigentlich schon, ja. Das ist.
Und meine Agentur ist in London. Das heißt, ich habe einen Manager, der dann alles für mich managt.
Nicholas.
Nicholas.
Ja, ganz mit genau. Ich habe schon viel gesprochen.
Ja, ja, ja. Ja. Er ist fantastisch, wirklich. Und alles so organisatorisch organisiert. Und dann leite ich die Mail direkt an ihm und sage, hey, ich habe eine Anfrage für ein Konzert. möchte ich unbedingt machen, er freut sich auch und dann telefonieren wir und dann schreibt er denn an das Orchester und fragt, wie geht's denn weiter und ich bin dann immer auch dabei bei der Diskussion
ja.
Und das Erste ist dann oft das Programm.
Genau, also als Erstes spricht man eigentlich über das Programm,
ja.
Wobei das jetzt in unserem Fall dann mit unserer musikalischen Leitung, mit Gabriel Adoyan quasi abgesprochen wird,
ja.
Beziehungsweise ist es eigentlich so, dass ich als Manager mich mit Gabriel sozusagen vorher irgendwie ganz weit früher irgendwie so zusammenstecke und unsere Köpfe zusammenstecken und wir uns dann halt so groben Fahrplan überlegen. So,
ja.
Er hat Ideen, ich habe vielleicht ein paar Ideen und so. Und in dem Fall war das dann in der Tat so, dass wir dich dann kontaktiert haben, beziehungsweise
ja.
meine Vorgängerin, das ist ja schon ewig her oder relativ lange her.
Mhm.
Genau, und du bringst dann aber auch noch Stücke mit, also bei den Solistinnen ist es ja immer so, dass die dann halt entsprechend das Repertoire haben. Wie ist es denn jetzt hier in dem Fall? Hast du auch ein Repertoire oder wie ist dein Einfluss bezüglich des Programmes?
Ja, ich kam, jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wem die Idee kam. Ich glaube, von Seite des Orchesters kam die ja. Idee, vielleicht ein englisches Programm,
ja.
weil ich aus England komme
ja.
und auch, weil es wirklich sehr viel schöne Musik, schöne Stücke gibt aus England für Streichorchester.
Genau.
Von hauptsächlich von unseren berühmtesten Komponisten, Elgar, Britten.
Ja.
Viele von den Stücken sind von Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Sind alle unglaublich schön. Und das ist natürlich ein Luxus für mich, mit diesem tollen Orchester auch diese Stücke, die ich auch teilweise auch mehrmals dirigiert habe. Elgar Serenade zum Beispiel ist
ja.
ein wunderschönes Stück, was ich viel in England gemacht habe und auch hier. Aber auch mit dieser Gruppe von Musikern wird das auch wieder anders. Dann werde ich das anders arbeiten.
Ich kann das ja mal vorlesen. Also das Programm heißt in der Tat Night of the Proms und ist rein Englisch beginnt
absolut.
Mit Gustav Holst, St. Paul's Suite. Dann haben wir zwei Stücke von John Dowland. Das ist jetzt also dann früher sozusagen. Das ist ja, also
ja,
ist ja arrangiert.
1600.
1600.
Ja.
If My Complaints und Flow My Tears. Dann von Britten Lacrimae.
Ja.
Eins davon hat doch auch Sting interpretiert. Was war denn das? Von Sting? Naja, egal.
Kann sein.
Kommt auf die Playlist.
Wenn ich kurz erklären darf, die Sache mit den Dowland-Songs ist, dass
ja.
diese Lacrimae, das ist ein Stück für Solo Bratsche
ja.
und Streichorchester von Benjamin Britten.
Ja.
Aber das ist eine Variation basiert auf zwei Songs von Dowland.
Ja,
und
ja.
zwar von diesen zwei Songs, die ein Freund von mir, Nigel Shaw, einfach bearbeitet hat oder für Streicher, damit das Publikum auch schon diese Songs, diese Lieder
ja.
von Dowland im Ohr hat.
Ja.
Und auch das Lacrimae, weil das fängt, das ist sehr schwer,
ja.
das Thema zu finden
ja.
beim ersten Mal. Das kommt sogar dazu, kommt das Thema erst am Ende des Stückes kommt. Aber wir hören diese beiden Songs, diese beiden Lieder von Dowland, die unglaublich schön sind. Eine sehr einfache Bearbeitung für Streicher.
Ja.
Und dann gleich danach das Lacrimae.
Das ist wirklich ein bisschen sperrig. Das
ist sehr sperrig,
ja,
vor
ja,
allem
genau.
am Anfang. Man weiß ja gar nicht, was es ist. Aber ich hoffe, dass das Publikum dann völlig anderen Zugang zu dem Stück haben wird, weil die dann direkt davor diese Dowland-Songs, die sehr, sehr kurz sind, gehört werden haben.
Das ist halt musikalische Leitung. As it's best.
Das
ist jetzt hier,
ja.
wird direkt ins Mikrofon gesprochen. Also näher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie nicht an der Arbeit dran sein. Dann kommt Elga, Senate for Strings.
Ja.
Die haben wir übrigens auch schon ganz gut gespielt.
Bestimmt.
Genau.
Ja.
Dann, worauf ich mich auch freue, von Anna Klein Stride.
Mhm.
Also hier auch mal wieder eine Komponistin, was
ja.
sehr schön ist.
Ja.
Dann auch eine Britten-Orchestrierung allerdings von Purcell, also das ist jetzt auch wieder dann ja, Mittelalter, also was heißt ja, 16., 17. Jahrhundert.
Mhm.
Chacon.
Ja.
Genau, und dann von Peter Warlock, die Capriole Suite.
Ja.
Also das wird ein sehr spannendes Programm, wobei das halt lustigerweise, wenn es mit St. Paul's Suite anfängt und mit Capriole Suite aufhört, so ein bisschen was... Ja, schon. Man möchte ja schon fast von einem englischen Klischee sprechen. Ne?
Das ist ja totale englische Klischee.
Ja, ja.
Ja, aber Klischees sind ja nicht immer schlecht.
Genau, ja, wobei, ja, sehr spannend.
Aber
sehr
das spannend. Auch noch zum Thema musikalische Leitung. Auch ich versuche immer ein bisschen einen roten Faden auch durch jedem Programm zu haben. Und
ja.
jedes Stück, außer Elgar. Aber Elgar gehört einfach dazu. Aber jedes Stück blickt zurück oder hat Zitate oder ist eine Bearbeitung von einem Stück aus der englischen Renaissance oder früher, als früher Musik.
Ganz
diese
genau.
Capriole Suite basiert auf Tänzer.
Genau.
Und es ist klar, mit Britten beide Stücke, einmal auf Purcell, einmal auf Dowland. Holst zum Pole Suite, da kommt Greensleeves, was du schon erwähnt hast.
Ja.
Jetzt kommt die Greensleeves-Melodie auch von der Renaissance, kommt in dem Stück vor. Und das ist auch wirklich irgendwas, was für mich das Programm auch wirklich ein Zusammenhang gibt innerhalb von einem Programm.
Genau, liebe Leute da draußen, genau das passiert. Also in der Regel ist es so, dass Gabriel und Catherine sich dann über genau solche Sachen eigentlich auch austauschen und ich als Manager sozusagen gerne da. Ich bin gerne im CC, wenn sowas passiert, so, aber in der Regel mische ich mich jetzt persönlich da eigentlich sehr selten ein. Also ich, es sei denn, das kommt ja eigentlich bei so zwei großartigen Musiker wie Gabriel und Catherine, kommt ja da nie Schmunz bei raus und dann ist meine Meinung als Manager halt irgendwie des Orchesters halt auch eigentlich obsolet. So, also es gibt manchmal so Situationen jetzt im Vorfeld, wo ich dann halt zwischendurch mal sage, so, ah, könnte man das vielleicht nicht irgendwie auch so machen. Wobei, jetzt reden wir mal ganz kurz über das leidliche Thema des Geldes. Ich da halt dann eingreife, weil ja auch Noten beschafft werden müssen. Und da ist es so, aus meiner Perspektive, dass wenn Kevin und Gabriel dann sprechen und sagen, das ist ein super Song und das ist ein super Song, sie manchmal der ein oder andere Kollege nicht auf dem Schirm hat, dass dann halt wir vom Noten, der Notenwart und ich dann uns zusammensetzen und sagen, das ist total schön, aber das kostet halt irgendwie 1500 Euro Leihgebühr. Mhm. Spiel das mal bitte nicht. So, also was kommt dann halt manchmal vor und das ist dann eher so die merkantile Richtung, wo ich dann manchmal so reinstoße. Ja. So, wobei da, das habe ich jetzt nicht konzipiert, da war ich nicht involviert. Da habe ich, mache jetzt einfach mal die Augen zu und hoffe, dass es nicht so viel kostet. Also, wir werden sehen. Wir reden dann. Wir werden das dann sehen. Da gibt es einen kleinen Spin-off-Podcast nach dem Konzert, vor dem Konzert. Nein, Spaß beiseite. Genau, die vertraglichen Formalitäten, das ist halt in der Tat ganz lustig, werden meistens danach geklärt. Also, es ist in der Tat so, dass man denjenigen oder diejenige dann akquiriert. Und dann eigentlich danach über das leidliche Geld spricht. So, das
ja,
ist,
ja.
Ist,
und da bin ich sehr froh, dass ich diesen Manager habe. Und er macht alles, Verträge und so. Ich muss mich ja gar nicht drum kümmern. Früher musste ich auch, bevor ich mit der Agentur gearbeitet habe. Und das ist immer so ein bisschen unangenehm. Und,
es ist wirklich unangenehm, weil also aus meiner Perspektive, also jetzt bei Catherine, bei uns war das jetzt überhaupt kein Problem. Es dauerte mit Nikolas halt ungefähr 5 Minuten. Mhm. Aber klar, du akquirierst einen Künstler, eine Künstlerin, redest mit dem und sagst, hey, wir machen das und das und das und das könnt ihr spielen. Und dann sagen diejenigen, sie würden so unglaublich gerne mit uns in der Philharmonie spielen, im Deutschen Kammerorchester, cool, cool, cool. Und dann, nachdem du alles sozusagen geklärt hast und total Bock haben, bin dann meistens ich derjenige, der sagt so, okay, wollen wir kurz über die Gage sprechen? So, also das ist ja immer eine Skalierbarkeit. Also ich habe einen Saal und ich habe ein Abonnementpublikum und ich habe eine Fallhöhe, was die Gagen betrifft und die müssen in Relation stehen und ich kann im Endeffekt nur so viel Geld ausgeben, wie ich halt auch habe. Und das ist dann immer lustig, weil das eigentlich wirklich zum Schluss kommt. Ne? Also meistens haben wir uns immer geeinigt, aber es gab schon Situationen, wo ich dann gesagt habe so, okay, das ist schön, dass du das alles so mit uns spielen willst, aber also das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Aber das kommt in der Tat zum Schluss. Jetzt haben wir schon über die Auswahl des Repertoires gesprochen. Da haben wir jetzt sehr intensiv drüber gesprochen. Ich hoffe, ihr kommt alle. Das klingt sehr spannend. Ich werde da sein. Sean wird auch da sein, oder?
Ich gebe mein Bestes.
Ja, genau. Und dann kommt die Arbeit mit dem Orchester. Also wir hatten jetzt ja schon gesprochen über das schöne Beispiel in London. So, jetzt hast du in der Tat bei uns 2,5 Tage sozusagen.
Das ist Luxus.
Das ist Luxus.
Das ist super. Das ist normal für Deutschland.
Ja, okay.
Wir würden sagen 4 Proben plus Generalprobe, sagt man immer. In der Generalprobe spielt man das eigentlich fast nur durch, quasi als wirklich Vorbereitung aufs Konzert, zu wissen halt, wie die Abläufe sind und wie die Konzentration ist. Bei dem Programm nicht so wichtig, weil das sind alles natürlich sehr erfahrene Musiker und kurze Stücke, aber manchmal ist es gut, eine Sinfonie durchgespielt zu haben, am Tag davor auch, dann weiß man, wow, wenn es irgendwie 80 Minuten dauert, dann muss man schon Kräfte einteilen. Ja, und dann haben wir diese 4 Proben über 2 Tage mit diesen tollen Musikern, mit dem super Orchester, Deutsches Kammerorchester, und da werden wir wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen rausholen aus den Stücken, wirklich sehr detailliert arbeiten können. Das wird großen Spaß machen. Ich kenne auch viele Musiker auch, aber mit meiner Zeit als Fagottistin auch, mit Gabriel habe ich sehr, sehr viel gespielt in der Komischen Oper. Und ich weiß, das Niveau ist wirklich super und das sind auch natürlich sehr, sehr nette Leute. Es wird wirklich viel Spaß machen.
Ja, ich sage ja immer so ein bisschen, wenn ich Werbung mache oder wenn ich versuche, das Orchester an den Mann oder an die Frau zu bringen, sage ich immer, wir sind so eine Art Supergroup aus den jeweiligen großen Konzerthäusern, die sich zusammenstellen als Kammerorchester. Im Off haben wir gesprochen in der Tat über die Besetzung. Da haben wir hier noch ganz kurz Business gemacht im Hintergrund und darüber geredet, ob wir einen Shelly mehr nehmen oder nicht. Aber das würde dann auch, fällt im weitesten Sinne ja auch unter musikalischer Leitung. Also da hast du mich natürlich jetzt auch aus finanziellen Gründen gefragt und ich hatte dir geantwortet, dass es da leider gewisse Einschränkungen gibt bezüglich gewisser Mietgebühren und solchen Geschichten. Also man ist abhängig dann von Orchestergröße und je nachdem muss man dann halt gewisse Gebühren zahlen und nicht. Aber da haben wir uns ja geeinigt, aber im Endeffekt ist das ja sozusagen dann das, was du auch eigentlich als musikalische Leitung
ja, machst. Alles mögliche, auch von der Aufstellung, wie man sitzt
ja.
oder ob man steht, das genau. machen wir nicht. Ja, wie viel?
Machen wir auch manchmal.
Ja, also, ja. Bestimmt, es ist interessant. Ja, und wie die Streiche abgeteilt werden, die 17 Leute, auch wie ja. viele von jedem Instrument,
genau.
all das, auch die Noten, wie die Noten eingerichtet werden, wer bereitet die Noten vor mit den Strichen zum Beispiel, ja. welche Ausgabe wir benutzen, all das muss man wirklich als musikalische Leiterin durchchecken vor der ersten Probe auch.
Jetzt kommen wir dann halt nochmal zum, wir schließen jetzt den Bogen und kommen zum Dirigat oder zum Dirigieren an sich. Mhm. Jetzt hast du dort 17 Musikerinnen. Mhm. Und da gebe ich dir jetzt ganz offen zu, ich gebe jetzt sozusagen, um es ein bisschen kritisch in die Sache zu schmeißen, ich als Manager oder unsere Idee oder meine Idee ist explizit die, und das ist jetzt, das hörst du jetzt zum ersten Mal, dass es halt mir sozusagen auch ein bisschen um das Affirmative geht, das heißt, ich gehe in eine Spielzeit und sage, ich brauche einen Dirigenten oder eine Dirigentin. Und das mache ich nicht aus dem Grund, dass ich sage, das Orchester kann nicht alleine spielen, mhm. sondern ich mache das fast alleine nur aus dem Grund, dass ich sage, ich möchte meinem Publikum und meinem Abonnentenpublikum einen Dirigenten oder eine Dirigentin präsentieren.
Mhm.
So, und da schließt sich natürlich dann die etwas spitzfindige Formulierung an. Wozu brauchen wir dich denn da eigentlich?
Erstmal wegen des Programms und zu allem. Das hat yeah. alles gar nicht stattgefunden.
Yeah, yeah.
Und für die Probenarbeit.
Genau.
Und zu yeah. entscheiden, wie viele Streiche und
yeah.
wie wir rum besitzen. Und ja, und das Orchester, wie gesagt, das Orchester ist toll. Und es ist eine relativ yeah. kleine Gruppe. Es ist nicht ein großes Orchester von 100 Leuten. Es ist ganz klar, dass auch mit so einem fantastischen Konzertmeister wie Gabriel Adrian, yeah. das auch alleine funktionieren würde,
ja.
auf eine gewisse Art und Weise.
Machen wir auch häufig. Also da
ja,
gibt es
ja,
wirklich,
genau.
das ist ja so ein klassisches Kammerorchester, ja. kennt man ja auch vom Cembalo oder so, wenn jemand Cembalo spielt
genau.
oder der
ja.
erste Konzertmeister, halt erste Violine, die dann halt quasi so, der dann quasi auch so zwischendurch Einsätze gibt.
Ja, ja.
ja genau. Ja, richtig, ja. Sin.
Ich würde da so ein bisschen kurz einhaken wollen, weil ihr jetzt Gabriel als Konzertmeister schon angesprochen habt und da vielleicht, wo wir jetzt schon fast am Ende unserer Folge sind, quasi noch mal ganz kurz Historie einschmeißen. So zum Schluss, oft machen wir das am Anfang. Dieser Beruf hat sich ja auch so ein bisschen herausgebildet, parallel mit der Entwicklung des Orchesters, wie es sich dann im 19. Jahrhundert vor allem etabliert hat. Und du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt beim Deutschen Kammerorchester, deswegen heißt das Kammerorchester kein sehr großes Orchester. 17 Leute muss man trotzdem erstmal koordiniert bekommen. Ab wie vielen Leuten würdest du denn sagen, lohnt es sich, vorne eine Dirigentin, einen Dirigenten hinzustellen? Beim Streichquartett wahrscheinlich noch nicht.
Nee, aber es kommt schon auf das Repertoire an. Ich meine, ich habe schon ein Trio dirigiert in meinem Leben mit einem wahnsinnig komplizierten Stück neue Musik. Zum Beispiel. Kommt wirklich auf Repertoire an.
Okay. Und so im Schnitt, ab wie vielen Leuten, ab was für eine Besetzung?
Also ein klassisches Kammerorchesterbesetzung mit Bläser, also 40 Leute, 30 bis 40 Leute, das ist schon normal, dass man da einen Dirigenten sieht.
Und beim DKO, wir haben seinen Namen jetzt auch schon häufiger gehört, ist Gabriel sonst als Konzertmeister da? Also er spielt im wahrsten Sinne des Wortes die erste Geige. Ne? Konzertmeister ist in der Regel die erste Violine. Ich habe mir hier noch so ein paar andere Begriffe aufgeschrieben. Vielleicht können wir auch noch mal versuchen, das dann voneinander abzugrenzen. Also du bist als Dirigentin jetzt mit dabei. Wir haben Gabriel als Konzertmeister, also der hat auch noch großen Einfluss aufs Orchester, spielt die erste Geige,
ja.
also
mhm.
die Geigenstimme.
Sie ist immer direkt links vom Dirigenten, wenn es eine gibt.
Genau.
Und hat dann auch, es ist auch sehr, eine sehr wichtige Verbindung zwischen Konzertmeister und Dirigent.
Ja, gibt dann meistens dem Dirigenten noch die Hand, das sieht man bei den Konzerten häufig
ja.
danach.
Bekommt auch Blumen am Ende.
Bekommt auch Blumen, wichtig.
Er auch.
Ja, eigentlich meistens. Also je nachdem, wie das Budget aussieht und ob ich Lust habe. Nein, also, aber in der Regel ist es bei uns so, dass sowohl der Solist, Solistin, musikalische Leitung und der Konzertmeister, Konzertmeisterin kriegt in der Regel eigentlich auch noch dann was Kleines. So, ist einfach netter.
Ja,
das zwei ist wunderbar. Sträuße anstatt einer.
Und ich habe mir dann hier noch aufgeschrieben, Kapellmeister. Was ist denn ein Kapellmeister?
Ja, heutzutage ist der Begriff hauptsächlich für in der Oper zu hören. Es gibt GMD, General Musikdirektor, und sozusagen drunter. Eine Stufe ist der erste Kapellmeister, vielleicht ein oder zwei, oder der zweite Kapellmeister. Und das ist jemand, der sozusagen alles dirigieren kann, nachdirigiert, ein bisschen als Assistent auch teilweise. Und wenn man sagt, es ist ein guter Kapellmeister, das ist wirklich jemand, der wirklich sehr solide ist, sehr sicher ist, kennt unglaublich viel. Aber man sagt, oh ja, das Kapellmeister nicht unbedingt ein Chefdirigent, das ist schon ein Unterschied. Das ist, man wird natürlich, man kann von Kapellmeister zum Chefdirigenten werden und das passiert sehr, sehr oft. Aber Kapellmeister ist eher jemand, der sicher alles abfängt und organisiert.
Für uns als Musikwissenschaftler der Blick in die Historie dann manchmal auch interessant. Johann Mattheson hat 1739 sein Buch veröffentlicht, Der vollkommene Kapellmeister. Und das ist eine Zeit, wo so ein Beruf wie Dirigent noch überhaupt nicht etabliert war. Es gab so Vorläufer, wie gesagt, er nennt das hier Kapellmeister. Und um so einen kleinen Eindruck vielleicht davon zu kriegen, was es damals teilweise gegeben haben muss, würde ich gerne aus Mattheson zitieren. Er schreibt oder warnt vor, Zitat, Geprügel, Getöse und Gehämmer mit Stöcken, Schlüsseln und Füßen. Und er erläutert dann, dass er besser findet einen kleinen Wink, nicht nur mit der Hand, sondern bloß und alleine mit den Augen und Gebärden. Das meiste hierbei kann mit Augen und Gebärden ausgerichtet werden, ohne ein großes Federfechten anzustellen. Womit ich so ein bisschen anschließen möchte an meine Armbewegungen, die ich eingangs beschrieben habe. Das sagt uns aber, scheinbar ist damals häufig dann auch der Takt mit Stöcken, Schlüsseln und Füßen mitgestampft worden. Erlebst du das manchmal noch? Gibt's das noch?
Mit den Füßen wahrscheinlich, manchmal, ja. Also mit Steinen und Stöcken eher weniger, in der Philharmonie zumindest. Aber es ist ja sehr interessant zu hören, dass auch schon damals was gegeben hat.
Ja, und ich glaube, die Kapellmeister damals, die haben dann oftmals auch noch selber komponiert und ihre eigenen Stücke mit zur Aufführung gebracht. Das ist nicht mehr so gang und gäbe heutzutage, oder? Komponierst du?
Ich komponiere nicht, aber es gibt schon manche, die das machen, auch teilweise sehr gute. Aber ich habe das eigentlich nie gemacht.
Und der Beruf des Dirigenten, so wie wir ihn heute eigentlich kennen, kannst du uns verraten, wann sich der ungefähr etabliert hat? Weil 1739 scheinbar noch nicht so sehr.
Ja, also Beethoven hat schon seine eigenen Stücke dirigiert, also Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann natürlich später, im 19. Jahrhundert, wurde der Dirigent auch Anfang 20. Jahrhundert so wirklich so eine große Figur, sehr wichtige, also fast ein Mythos teilweise.
Das stimmt, teilweise auch so ein bisschen verklärt. Mm. Ne? Ich glaube, im 20. Jahrhundert hat dann Karajan ganz bewusst nochmal zu dieser Verklärung mit beigetragen. Mm-hmm. Okay, das heißt, eigentlich mit der Etablierung des klassisch-romantischen Orchesters ging dann auch zum einen eine große Spezialisierung und Professionalisierung dieser Musik einher und dann auch das Berufsbild des Dirigenten als solches. Ich habe hier Felix Mendelssohn-Bartholdy noch aufgeschrieben als einer, der das sehr stark mitgeprägt hat.
Und natürlich auch, wenn ich da kurz einhaken darf, so in 20er Jahren, Paul Becker hat mal was dazu geschrieben, gibt es diesen Unterschied zwischen Werk und Interpret, also oder Interpretation, also genau, also eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Dirigent einfach so unfassbar wichtig. Also da hat man dann einfach unterschieden zwischen Toscanini, Furtwängler etc. Also wer hat wie was wo gemacht, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Das wurde dann ja wirklich gehypt. Also da wurde dann sozusagen diese Chefposition so.
Die waren Stars, natürlich.
Ja, absolut. Ja, Maler.
Maler, sehr, sehr wichtig. Ja.
Wurde ja extra dann in die USA geholt.
Ja, gekauft quasi. So wie Ronaldo.
Quasi gekauft, ja. Nochmal erst in Europa sich etablieren und dann nochmal.
Jetzt haben wir ja damals in der Malerfolge.
Fürs Geld nach Amerika gehen. Dann würde ich zum Abschluss noch ein ganz bisschen unserem musikwissenschaftlichen Lehrauftrag nachkommen und mit dir ein bisschen über Literatur sprechen wollen. Du hast in der Vorbereitung schon gesagt, du hast ein kleines Büchlein, was du selber ganz toll findest. Ich habe mich auf Literatursuche begeben und habe festgestellt, wenn ich zum Thema Dirigieren Literatursuche, dann gliedert sich das eigentlich vor allem in zwei große Bereiche. Das sind zum einen Lehrbücher, Das heißt wirklich so ein How-to, wie dirigiere ich? Und dann gibt es natürlich auch musikwissenschaftliche Literatur, die dann unterschiedlichen Fokus auf unterschiedliche Themen legt. Den Johann Mattheson haben wir schon angesprochen, als vielleicht so ein frühes Lehrwerk, Regelwerk, auch eine Theoretisierung dieses Berufs, den er da beschreibt als Kapellmeister. Ich habe ja unterschiedlichste Bücher noch aufgeschrieben, die, glaube ich, im Detail gar nicht unbedingt so wichtig sind, weil sie sich alle der Theorie und Praxis widmen. Das sind Titel, die heißen alle irgendwie Dirigieren, Dirigieren kompakt, Übungsbuch, Dirigieren, etc. Du hast ein Buch aber empfohlen, was du selber gut findest. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen.
Ja, das ist ein kleines Buch, ich glaube aus der 50er Jahre. Gibt, glaube ich, nur auf Englisch. Conducting Technique heißt das, von Brooke McCallaghan. Und es ist natürlich auch, geht es viel um die Gestik und auch wie man an Viervierteltakt und wie man fünf und sechs und neun schlägt. Aber auch ein bisschen um das Praktische, auch nicht unbedingt über Programme zusammenstellen, aber auch wie man arbeitet mit Menschen. Was ich auch faszinierend finde, ist diese Psychologie. Das ist ein Teil, das wir gar nicht angesprochen haben. Psychologie des Arbeitens mit einer großen Gruppe von Menschen. Und in dem Buch, was wirklich kurz ist, ist fast alles drin. Das ist nicht so unglaublich viel. Es ist nicht wie ein Instrument lernen, wo man jahrelang an die Technik üben muss. Die Bewegung, die wir machen, sind eher, es gibt nicht so viele. Man erweitert immer die Repertoire von Gesten, die man braucht. Aber eigentlich die Grundtechnik ist nicht so wahnsinnig kompliziert, so im Vergleich zu einem Instrument. Deswegen sind die Bücher eher ein bisschen kurz und sehr, sehr praktisch. Aber natürlich, was man im Hintergrund machen muss und lernen muss, ist endlos.
Du bist das beste Beispiel dafür. Eigentlich muss man in die Praxis reingehen, ne? Und da ganz viel arbeiten.
Ja, ja, ja.
Dann gibt es so den Bereich der musikwissenschaftlichen Literatur, der gar nicht so groß ist, wie ich festgestellt habe. Und das unterteilt sich auch noch mal so ein bisschen in Literatur, die eher sich dem Dirigieren widmet, und dann Literatur, die sich mit Dirigentinnen und Dirigenten auseinandersetzt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gefunden, aus dem Jahr 2003, sicherlich ein wichtiges Buch, The Cambridge Companion to Conducting.
Ja, das ist super. Ja, das habe ich auch mehrmals durchgegangen. Das ist super. Das ist wirklich ein toller Überblick von allen.
Genau. Und dann zum Beispiel eine deutsche Veröffentlichung herausgegeben 2017 von unseren Kollegen Alessandro Di Profio und Arnold Jakobshagen. Maestro, Dirigieren im 19. Jahrhundert. Also eine Fokussierung auch auf eine bestimmte Epoche. Und 19. Jahrhundert ist gerne eine Referenz für musikwissenschaftliche Abhandlungen zum Dirigieren, habe ich so festgestellt, von Martin Fischer-Dieskau, Sohnemann vom Sänger. Die Dissertation widmet sich beispielsweise auch Dirigieren im 19. Jahrhundert mit Fokus auf Italien dann. Dann gibt es halt eben die ganzen Bücher, die sich dann bestimmten Dirigentinnen oder Dirigenten widmen. Sehr putzig fand ich dabei zum Beispiel von Wolfgang Hattinger, 2013 erschienen, das Buch Der Dirigent, Mythos macht Merkwürdigkeiten. Und von unserem Kollegen Peter Gülke, bekannter Musikwissenschaftler, 2017 erschienen Dirigenten, was dann aber mehr so ein Überblicksbuch ist über unterschiedliche Dirigentinnen und Dirigenten. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl an Biografien bekannten Leuten. Das sind so viele, die würde ich jetzt hier gar nicht aufführen. Das sind dann wirklich individuelle Biografien. Das ist so
von ganz
meine Literaturrecherche.
Berlioz ist natürlich sehr, sehr witzig.
Ja, das glaube ich. Letzten Endes zu jedem bekannten Dirigenten gibt es mehrere Biografien, teilweise Autobiografien auch. Das geht dann echt ganz schön in die Breite. Und das geht dann auch, das finde ich wiederum ganz faszinierend, auch vielfach in den populärwissenschaftlichen Bereich rein. Ne? Also das ist dann etwas so wie Komponistenbiografien oder so. Das lesen auch Leute, die sich beruflich nicht mit Musik auseinandersetzen.
Wie du ja schon gesagt hast, jetzt irgendwie, weiß nicht, haben wir ja schon alles angesprochen, Mythos, ne? Vermarktung von, weiß ich nicht, Karajan oder etc. Das ist ja dann, da muss man sich ja dann mal bedenken, dass das halt nicht, dann kaufst du Beethovens 5. Symphonie, eine Platte oder eine CD und da ist halt nicht Beethoven vorne drauf, sondern das Karajan vorne drauf in einer ganz besonderen Pose oder so. Also da hat sich ja dann wirklich auch was gedreht, ja, genau. Ne? Also das ist, genau.
Absolut.
Also, ne? Und dann fing es ja auch an, dass der Dirigent ja auch immer noch dann genannt wird. Also auch bei mir in meinem Musikschrank, also beziehungsweise ich habe meine Musikalien ja katalogisiert, weil ich die irgendwann den Überblick verloren habe, habe ich die in der Tat so katalogisiert, dass ich geschrieben habe, dass ich auch schreibe, ich schreibe Beethoven, Karajan, 5. Symphonie. Und daneben steht dann Beethoven, Böhm, 5. Symphonie. Also, ne, also ich nenne auch immer den Dirigenten dann dazu. Ja. Weil, genau.
Ja. Wie du sagst, die sind da komplett unterschiedlich.
Ja, ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Ja. Also, ich bedanke mich hier in allerhöchster Form.
Ja, hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht. Verweise natürlich ausdrücklich nochmal darauf, wer Catherine hören, arbeiten, sehen möchte, der komme doch bitte am 22.05. um 20 Uhr, Kasse öffnet um 19 Uhr, am Montag in den Kammermusiksaal der Philharmonie.
Ja, Konzerteinführung um 19.15 Uhr.
Korrekt.
Mit Daniel.
Von uns. Ja, ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, Catherine, jetzt hier. Wir sagen dann nochmal das Gleiche, was wir jetzt gesagt haben, in kurzer Form. Nein, genau, ja, richtig. Danke für den Hinweis. Jetzt bin ich ein bisschen verlegen. Ja, schön. Beste Folge ever überhaupt. Danke an alle.
Vielen Dank.
Und das war's.
Bis bald.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.